Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hello, ladies. The Big Balboski here. And you're listening to Rats.
Hey, everybody. This is your favorite wrestler, Rob Van Dam. You're listening to Rats.
Rats, Folge 672. Hey, yo. Hallo und herzlich willkommen zu Rats Folge 672 und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Ihr hört schon, ich habe auch einen kleinen 033er Begleiter hier am Start. Wer sicherlich auch einen Begleiter am Start hat, der könnte mir sogar vorstellen, dass der ein bisschen größer ist. Das ist unser guter Freund der Nico. Hallo Nico.
Oh. Ist das ein Geräusch?
Das hörte sich aber nach mindestens 044 an.
Allerliebstes Rats-Universum, es ist mal wieder so weit. Nein, es ist sogar 05, denn es ist...
Ich sag ja mindestens
04. Mindestens, ich bin heute oldschool unterwegs. Ne? Ich habe dem Craftbeer für heute entsagt. Es ist ein ehrliches eiskalt, wohlbemerkt. Eiskaltes Krombacher aus der Büchse. In diesem Sinne, ich muss mal einen Schluck nehmen. Ja, Prösterchen. Was hast du denn da vor dir?
Ich habe ein alkoholfreies, und zwar von unseren Freunden von Omnipollo.
Oh, so ein teures, ne? So ein teures.
Ja, ich hab's, glücklicherweise, ich bin da durch glückliche Umstände an eine kostenlose Palette gekommen. Kongs heißt das. Und das schmeckt wie eine Schorle, ne? Also das
nicht verkehrt.
Das ist schon relativ lecker, muss man sagen. 0,3%, also das richtig isotonische jetzt hier zum Feierabend. Und Nico, wir stoßen ja heute nicht einfach nur so an, wir stoßen natürlich auf unseren guten Freund und ich glaube, er war auch großer Bier- und generell Alkoholkonnoisseur. Unser Freund Scott Hall, Nico, ist vor wenigen Tagen von uns gegangen. Hast du noch, was sind so deine ersten Erinnerungen an Scott Hall, an Razor Ramon damals?
Also früher, er war für mich immer Razor Ramon früher, ne? Da wusste ich nicht, dass das Scott Hall heißt. Die Erinnerung, mein Gott. Also das war natürlich die Zeit, als man gerade angefangen hat, auch Catchen zu gucken bei mir, ne? Die Grundschule und sowas, ja. Und woran ich mich auf jeden Fall erinnere, ist, dass meine Mutter, die hat damals hin und wieder mal mitgeguckt, was war denn das damals? Superstars, Saturday Night Main Event, ich weiß es nicht mehr, was es war. Und sie fand Razor Ramon immer am besten. Sie hat gesagt, das ist so ein richtiger Bad Guy, der ist nicht ganz so, ja, nicht ganz so glatt. Und das ist so eine Erinnerung, die ich da habe. Und ich fand ihn auch als Kind wirklich immer extrem cool, muss ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ich meine, später er als Outsider mit Kevin Nash zusammen, natürlich auch große Spitze. Von daher hat mich das wirklich getroffen. Ich meine, es passieren viele, viele schreckliche Sachen in der Welt, auch jetzt beim Game Catch, ne? Also von aus allen Ecken, ne, kriegt man immer Bad News. Und das hat mich ja tatsächlich auch ein bisschen mitgenommen. Der gute Mann, wie alt war er? 63, noch gar nicht so alt, ne? 64?
War er schon so alt, ja?
Ja, ich meine über 60, okay. Meine ich. Anfang 60. Razor Ramon, ja, guter Mann. Was sind deine Erinnerungen an ihn?
Ja, auch tatsächlich, meine erste WrestleMania, die ich geguckt habe, war, glaube ich, WrestleMania 9. Oder war es WrestleMania 8? Ich weiß nicht. Ich wollte eine andere, es ist jetzt schon so lange her. Also auf jeden Fall um die Zeit rum, WrestleMania 9, habe ich ja angefangen, dass mir das erste Tape hier mal in der Schule zugesteckt wurde. Und da war ja natürlich, du hast richtig gesagt, Razor Ramon einer der Hauptcharaktere mit. Ne? Auch wenn das ja bei der WWE nie geschafft hat, hier irgendwie World Champion zu werden oder so, war er natürlich auch in langen und denkwürdigen, zum Beispiel Intercontinental-Fäden, ne, gegen Shawn Michaels, das Leather-Match bei WrestleMania 10. Erinnere mich noch, er hat irgendwie ungefähr 100 Matches gegen Double J gehabt bei den diversen Pay-Per-Views, ne? Also auch die, das wurde öfters mal ausgetragen. Und dann hast du es vollkommen richtig gesagt, ne? Eine ganz neue Wrestling-Era eingeführt, ne? Als er dann da zur WCW gewechselt ist. Und er war ja der Erste, ne? Kevin Nash, der kam ja dann erst ein bisschen später und dann die Formierung der NWO und ab da spätestens kennen die meisten die Geschichte. Ja, aber muss man auch sagen, ne? Was er jetzt gesagt? 63?
Ich meine 63 hätte ich gelesen.
Genau, hier, 63. Muss man aber auch sagen, der hat seine 63 Jahre aber auch gelebt, als wären es 126 gewesen. Ne?
Also, er hat selber gesagt, ne? Normalerweise hätte er schon zigmal sterben müssen, ne? bei seinem Lebensstil. Das waren seine Worte. Also der hat nichts ausgelassen damals. Eine Sache, die mir gerade noch einfällt, die mir auch in Erinnerung geblieben ist, ist natürlich seine Fehde mit dem 1-2-3-Kid damals, ne? Kannst du dich daran erinnern?
Ja,
1-2-3-Kid hat ihn ja besiegen können. Das war ja so eine absolute Überraschung damals. Und 1-2-3-Kid ist natürlich auch X-Pac, meine Damen und Herren. Das wissen Sie natürlich hier alle, ne? Bei ihrem Äther. Das weiß ich auch noch ganz genau. Das war damals auch in den Weekly-Shows.
Genau, das war so, Storyline, war so die Zeit, als man sich dann dienstags morgens auf dem Schulhof unterhalten hat, ne? Beziehungsweise damals Raw, Internet gab es ja noch gar nicht. Also mehr war, ich glaube, es lief immer donnerstags abends, das durfte ich ab und zu, wenn ich bei meiner Oma war in den Ferien, durfte ich das mal gucken. Auf RTL 2 lief WWE oder WWF Superstars und Monday Night Raw,
das war's.
Gab's ja hier so in dem Sinne noch gar nicht. Das heißt, bei Superstars wurden schon mal Rückblicke gezeigt dann von Monday Night Raw und sowas. Und damals noch die Bravo Sport, das war immer so meine Quelle. Da kam dann immer so mit, wenn man Glück hatte, 2. Dadurch, dass das Ding aber nur einmal im Monat rauskam, waren es häufiger 6 Wochen. Also mit 6 Wochen Verzögerung konnte man dann da die Pay-Per-View-Ergebnisse lesen. Also hier die ganzen Jungen hier, Posaunen Florian, ne, weiß ja schon, aufgewachsen, schon das erste iPhone in der Hand gehabt und sowas. Ne? Mal eben kurz googeln. Ne?
Das gab es damals nicht.
Eben kurz hier auf X-Hamster, mal eben kurz so ein bisschen. Ne? Ja, mit dem 56K-Modem musste ich mir den Pamela Anderson-Porno da so 4 Tage runterladen. Ne? Und dann war das so verpixelt, dass man jetzt auch nicht wirklich wusste, ist das da ein Pixel oder ist das ein Nippel? Ne? Also das waren noch die Zeiten, in denen Nico und ich groß geworden sind. Ne? Also
das ist richtig.
Weil immer Bravo Sport und dann, die hat immer so immer schöne Doppelseite oder vielleicht waren es sogar auch bei WrestleMania vielleicht sogar mal 4 Seiten und dann immer der Wrestling Pay-Per-View des Monats drin. Also
dann gab es natürlich auch noch die WWE Magazines, ne? Die WWE Heftchen. Wie oft kamen die raus damals? Die habe ich natürlich auch.
Die waren ja, glaube ich, zu teuer, glaube ich.
Die waren teuer, aber ich wollte sie haben. Ich meine, ich hätte meine Oma immer so ein bisschen beschwatzt irgendwie. Und die hat mir die dann immer mitgebracht.
Ja.
Ich habe sie regelmäßig gekauft und da hat man auch so einige Informationen natürlich rausziehen können. Da wurden Wrestler auch beleuchtet, ne, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm hatte zur damaligen Zeit. Mhm. Das war krass, ne? Von daher die Erinnerung an Kevin Nash beziehungsweise Scott Hall, Razor Ramon, das sind schöne Erinnerungen.
Ja, auf jeden Fall. Also hab mir die Tage dann auch nochmal, als es dann feststand, dass es gab ja erst die News, dass er 3 Schlaganfälle hatte und quasi im künstlichen Koma liegt und dann relativ schnell die Nachricht, dass die Familie auf jeden Fall hier diese lebenserhaltende Maßnahmen, wie man immer sagt, die dann einstellen wird. Und dann am vergangenen Montag, er hat wohl tatsächlich dann, als die Maschine abgestellt wurde, immer nochmal irgendwie 4, 5, 6 Stunden hat das Herz noch geschlagen. Aber dann, vorhin schon gesagt, ne, der Körper für die 63 Jahre, so viel Alkohol, Drogen, Pillen und was da alles eingeschmissen wurde. Das Wrestlerleben früher war ja noch ein bisschen härter, ne, als heutzutage. Heutzutage, die Young Bucks, die kommen da einmal die Woche hier zu Dynamite, ne, und kämpfen vielleicht jede dritte Woche. Das war früher war das ein bisschen anders. Aber ich bin mir relativ sicher, die WWE wird tatsächlich auch nochmal ein richtig langes Video und sowas alles zusammenstellen. Also Scott Hall, ein reiner Guter, wie man das hier sagt. Wir haben natürlich auch
ein weiteres Unglück noch.
Ja,
ne?
Ganz genau, auch darauf wollte ich hinaus.
Um einen Unglücksfall jetzt wirklich nochmal abzuarbeiten, ist natürlich unser Freund Big E, ne, der damals in New Orleans, als wir im Hotel der Wrestler waren,
saß neben uns
mit seinem iPad, ne? Und der hat es zu tun gehabt mit Rich Holland, mit Brigade, Sheamus, sowie auch, haltet euch fest, Butch. Sprechen wir noch später drüber, wer das ist. Und er musste einen Belly-to-Belly-Suplex einstecken von Rich Holland und zwar außerhalb des Rings und er ist ganz, ganz unglücklich aufgekommen. Ich habe das Video gesehen und dachte, ach du Scheiße.
Ich habe mir das Video nicht angeguckt. Ich habe nur so Standbilder gesehen. Also ich habe mir das Video extra nicht angeguckt. Ich kann sowas sehe ich ja nicht so gerne. Vor allem, wenn ich vorher weiß, was passiert ist.
Ja, er ist natürlich auch ein großer, muskulöser, schwerer Mann und wenn man dann so aufkommt, war das Glück im Unglück?
Ich wollte mich gerade sagen, ich glaube, hätte er nicht diese Nackenmuskulatur und wäre er da nicht breit wie hoch, ich glaube, dann wäre das noch ganz anders ausgegangen. Es gab ja jetzt das Update, dass er sich wohl tatsächlich 2 Wirbel gebrochen hat. Den Nackenwirbel C1 und C6 und gerade der C1, das soll wohl relativ kritisch sein. Also das hätte auch noch viel, viel böser ausgehen können. Was ich gesehen habe, ist das Video, was er auf Twitter direkt gepostet hat, am selben Abend noch, wo er gezeigt hat, hier, ich kann meine Hände bewegen. Also ich bin sehr gespannt, ob wir ihn nochmal im Ring sehen. Das sollte sicherlich nicht sein Ziel sein. Ziel sollte sein, dass er wieder gesund wird. Aber ja. Ich könnte mir vorstellen, dass er so ehrgeizig ist. Aber mal gucken. Also ein Stone Cold Steve Austin, der sich auch damals das Genick gebrochen hat, ne, ist zurückgekommen. Ein Edge. Also mal gucken. Das wird auf jeden Fall was Längerfristiges erstmal sein.
Ich glaube auch. Ne? Auch wie fühlt man sich als Mensch, der das verursacht hat, ne? Rich Holland, ein junger Bursche, der natürlich bei NXT
war das denn seine Schuld, also Rich Holland, oder war das Big E, oder war das einfach ein Unglück, wenn du das Video gesehen hast?
Ich glaube, es war schon ein Unglück, nur trotzdem bist du ja die ausführende Person, und ich glaube, das wird er lange mit sich rumtragen.
Ja? Erinnert mich ein bisschen an unseren guten Freund Michael Schumacher, wo man ja auch immer gedacht hat, so, alter Falter, also safe, entweder stirbt er im Formel-1-Wagen oder dann, wo er auf die gute Idee kam, oh, Formel-1-Wagen hat eigentlich noch viel zu viel Knautschzone, ich mache jetzt Motorradrennen. Und dann stirbt er halt nicht, aber hat diesen schweren Skiunfall. Und ähnlich war es ja bei Big E. Seit Jahren sage ich hier, Alter, bei diesen Dives aus dem Ring, irgendwann krass, bricht er sich die Haxen oder das Genick und sowas. Ne? Und dann passiert es bei sowas. Also so ist es manchmal. Also auch an von dieser Stelle hier alles Gute. Big E, einfach ein super sympathischer Typ. Jetzt auch gerade erst mit seinem Titelrun, der ähnlich wie der auch von Kofi Kingston ein bisschen underwhelming war, da konnte er, glaube ich, gar nichts für, ne? Einfach dann auch Vince McMahon. Aber hoffe mal, dass er wieder gesund wird. Und wie gesagt, wenn es nach mir geht, Hauptsache, er wird gesund. Da geht's mir jetzt nicht drum, ob ich da jetzt nochmal 18 Matches von ihm sehe, sondern es wäre einfach wichtig, dass er, glaube ich, dann, was ja viele Wrestler auch nicht mehr können, ne, dass man dann nach seinem Karriereende auch gesund ist und munter.
Ja, zum Glück, ne? Also wir drücken da weiterhin die Daumen, Big E, guter Mann, schnelle Genesung. Lass dir Zeit, wir erwarten dich natürlich in naher Zukunft.
Ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben auch noch ein paar Positives an. Der eine tot, der andere im Krankenhaus. Gibt es natürlich auch ein paar positive Sachen zu berichten. Wie ihr euch vorstellen könnt, ist dann meistens AEW, denn es gibt erste Schätzungen, und es gab relativ schnell natürlich erste Schätzungen, was die Buy-Rate, also die Kaufanzahl des AEW Pay-Per-Views Revolution anging. Und erst ging man da aus von knapp, ja, ich glaube 145.000 war der zweitbeste bisher verkaufte Pay-Per-View. Man hat es ja bisher immer geschafft, dass man den Pay-Per-View aus dem Vorjahr geschlagen hat. Und diese 145.000 waren eben letztes Jahr Revolution mit diesem Exploding Barbed Wired Match. Und da hat man schon vorher gesagt, so, oh, 145.000, das könnte eng werden. Hat man aber wohl easy geschafft, also irgendwas zwischen 148.000 und 170.000. Das ist natürlich für AEW ein großer Erfolg. Jetzt darf man gespannt sein. Double or Nothing 2021 hat 115.000 Buys gekriegt. Aktuell sieht's ja vielleicht so ein bisschen danach aus, als wenn CM Punk da vielleicht um einen Titel antritt. Also auch das dürfte man schaffen. Dann bin ich sehr gespannt. Also auch gute Nachrichten, Nico.
Auch gute Nachrichten. Und unsere Lieblingssendung, unsere Lieblingsserie AEW Dynamite war auch wieder ganz nett. Ne? Da stand ja einiges auf dem Spiel. Einerseits natürlich der TNT Championship Belt, der ja um die Hüften von Scorpio Sky sich befand. Der hat es nämlich zu tun gehabt mit Wardlow, aber auch Main Event, ein Steel Cage Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa um den Damentitel. Und mir ist aufgefallen, ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen, aber da ist es mir aufgefallen, dass dieser Käfig, es ist ja doch viel Platz noch zwischen Ring und Käfig, ne? So ein bisschen Hell in a Cell, nur dass kein Dach drauf ist.
Ganz genau. Also sie haben da so eine Mischung quasi aus beiden Seiten gemacht. Fangen wir einmal vorne an. Es gab das, letzte Woche wurde ja herausgefordert von Seiten Adam Cole, nämlich Adam Page zu einem Six-Man-Tag-Team-Match. Und da hatte Adam Cole ja erst so ein bisschen, darauf spekuliert, dass die Young Bucks hier wohl seine Partner sein könnten. Und die aber dann gesagt haben so, na, wir kämpfen nicht gegen unseren, auch wenn es nur der ehemalige Freund Adam Page ist. Und Adam Cole gesagt, ja, euch wollte ich eh nicht fragen, ich wollte Red Dragon fragen. Die waren dann hier auch seine Tag-Team-Partner und hatten es zu tun mit Adam Page eben und dem Jurassic Express, und Nico, Adam Cole konnte sich hier durchsetzen, konnte letztendlich den Sieg für sein Team holen, und zwar gegen den Dschungeljungen.
Gegen den Dschungeljungen, wie zu erwarten, gab es natürlich viele schöne Aktionen. Eine Sache ist bei mir hängen geblieben, und zwar diese gleichzeitig ausgeführten Moonsaults. Mhm. Das war schon krass. Und die waren wirklich sehr simultan. Mhm. Hat mir wieder gut gefallen. Hier konnten sich die Heels jetzt mal durchsetzen, mal gucken, wohin das Ganze führen wird. Ich bin da noch ein bisschen unschlüssig, ob man jetzt wirklich Red Dragon gegen die Young Bucks in naher Zukunft noch mal sehen wird.
Ja, ist ja noch lange hin bis zum
Pay-Per-View. Es ist ja noch ewig hin, das ist es ja. Ja, ne? Also ja. Man muss jetzt natürlich sich etwas Zeit lassen.
Ich glaube, wir werden zwischendurch dann hier auf jeden Fall noch mal, könnte ich mir vorstellen, Red Dragon auch gegen Jurassic Express sehen und Adam Cole gegen Adam Page. Da müsste es dann natürlich auch noch mal ein Rückmatch geben.
Ja.
Ist noch nicht angekündigt, wann. Wir haben ja sicherlich auch noch mal jetzt, ich glaube, es ist immer einmal im Quartal, zu Beginn des Quartals. Das heißt, wir müssten Anfang April ja auch noch mal hier dieses Battle of the Bells oder wie es heißt oder sowas haben, ne? Gucken, ob man es da vielleicht macht, würde ich nicht unbedingt machen, sondern ich würde es einfach dann groß aufbauen. Hat jetzt relativ viele Tickets auch verkauft, ne? Das ist die erste Mal, dass man eine Show in Los Angeles macht demnächst irgendwann. Da hat man schon irgendwie 12.000 Tickets verkauft und so weiter. Auch für Detroit, da ist man das erste Mal, hat man viele Karten verkauft. Also ich könnte mir vorstellen, dass man das so ein bisschen zur Überbrückung eben macht, um eben die lange Zeit. Wir haben noch über 2 Monate jetzt bis zu Double or Nothing dann eben in Las Vegas. Also da hat man auf jeden Fall hier dann noch ein bisschen Material, um das Ganze zu überbrücken. Was gab es sonst noch? Es gab das erste offizielle Tag Team Match von Bryan Danielson und Jon Moxley. Die hatten es mit den Best Friends zu tun. In diesem Fall vertreten durch Chuck Taylor und Wheeler Yuta. Und das war nicht weniger, als ich erwartet habe. Denn Bryan Danielson und Jon Moxley, die können hier so richtig ihren Fetisch freien Lauf lassen. Die können einfach drauf prügeln, draufhauen, was das Zeug hergibt.
Letzte Woche hatten wir nicht, letzte Woche auch schon eins, glaube ich, ne?
Dann war es das zweite.
Ja, glaube, es war das zweite. Ja, also das gefällt mir sehr gut. Hätte ich gar nicht gedacht, dass die beiden, dass die so gut harmonieren und einfach knallhart auch sind, ja. Auf der anderen Seite hat mir Wheeler Yuta auch ganz gut gefallen, auf der Seite der Best Friends, der ja auch ordentlich eingesteckt hat, der mehr Kicks wollte, ja, der einfach verbissen und aggressiv nahezu genauso stiff zur Sache ging wie Danielson und Moxley. Es hat nicht sollen sein am Ende. Hat er aufgegeben im Bulldog-Choke von
aber Moxley. Auch wie Moxley den auch angesetzt hat. Also erst die Kicks von Daniel Bryan, Bryan Danielson, ordentlich durchgezogen und dann setzt er diesen Choke an. Ich denke, ah, der arme Wheeler Yuta. Also,
und dann gab es noch eine Schelle von im Regal. Ja, krass. Also
da muss ich auch mal, ich bin ja großer AEW-Fan, aber da muss ich auch manchmal sagen, das muss ja auch nicht sein, ne? Also du kannst ja so ein 45-minütiges Wrestling-Match auch machen, ohne dass es irgendwie einen Move gegen den Kopf gibt, weil in der heutigen Zeit wissen wir ja, dass so Sachen mit Kopf, so ein Knochen wächst wieder zusammen, aber so ein Kopf,
oder irgendwie, Kopf nicht unbedingt.
Ne? Sieht man ja bei Johnny Knoxville, ne? Also wenn du die 24. Gehirnerschütterung hast, das ist nicht förderlich. Von daher bin ich da immer so ein bisschen zwiegespalten. Also das könnte man sicherlich auch, wenn die jetzt hier auf die Brust haust, ne? Wie bei Daniel Bryan beim Pay-Per-View und der die ganze Brust mit gegen John Mox, der hat die ganze Brust hier violett und sowas, ne? Das ist nach 2 Wochen wieder weg, ne? Aber Sachen gegen den Kopf. Aber Wheeler Yuta, dem hat's gut gefallen, der wollte Mitglied werden, hat noch nicht geklappt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das noch eine Storyline ist, die uns mindestens noch die nächste Woche, vielleicht sogar noch die nächsten 1, 2, 3 Wochen begleitet. Entweder, dass er es dann tatsächlich noch schafft oder dass sie sich dann vielleicht für jemand anderen auch entscheiden. Aber Wheeler Yuta könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass der hier letztendlich in diesem Stable landet.
Ja, eventuell. Ne? Ich meine, es ist ja eigentlich Sinn und Zweck der Sache natürlich auch, junge Talente zu pushen durch diese Star-Power, die Bryan Danielson und Moxley haben, ja. Ganz klar, also ein Wheeler Yuta sah verdammt gut aus jetzt in diesem Match, auch wenn er verloren hat, ja. Vielleicht schließen sich diesem Tag-Team irgendwann auch mal mehrere Leute an und wir haben, wie es in AEW so oft gibt, ein neues Stable, wer weiß. Das dauert noch, ne? Man hat bestimmt einiges erstmal mit denen vor, aber ja, finde ich erstmal ganz cool.
Gerade festgestellt, Wheeler Yuta und CM Punk haben am gleichen Tag Geburtstag.
Ja. Meinst du, die feiern zusammen?
Ich bin mir relativ sicher. Es ist nämlich der 26. Oktober. Da habe ich nämlich auch Geburtstag.
Du hast vollkommen recht. Das vergesse ich auch immer, dass du an dem gleichen Tag Geburtstag
hast. CM Punk.
Wie unser Freund CM Punk. Wahnsinn, ja. Sagenhaft.
25 Jahre Wheeler Yuta alt, ne? Also, oder jung in dem Falle tatsächlich. Also auch da noch hoffentlich eine große Karriere vor sich. Jericho-Segment.
Tryout bei WWE, ja, glaube ich, ne?
Zu jung und zu asiatisch auch, glaube ich, einfach.
Vermutlich.
Was mir auch sehr gut gefallen hat, war das Chris Jericho oder das Jericho Appreciation Society Segment. Er ist ja jetzt offiziell schon seit Wochen ein Sports Entertainer. Und wenn ihr dieses Segment nicht gesehen habt, dann schaut's euch auf jeden Fall mal an. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Also hier Chris Jericho in dem Alter, wie er sich einfach immer wieder neu erfindet. Ne? Wenn du bei der WWE das Gefühl hast, wenn du einmal irgendwie ein Gimmick hast, dann machst du das 20 Jahre, bis es irgendwann dann nicht mehr nach 2 Monaten interessant ist und dann ziehst du aber trotzdem durch. Chris Jericho habe ich immer so das Gefühl, wenn der irgendwie ein Gimmick länger als ein halbes oder ein Jahr hat, dann wird dem einfach langweilig und dann sagt er, nee, jetzt muss ich wieder was anderes machen. Ne? Also ganz, ganz cool, wie er das jetzt hier auch abgeliefert hat. Hat mir sehr gut gefallen und hat dann auch ein bisschen so die Geschichte dazu erzählt. Ne? Und gesagt, pass auf, damals gab es hier einen Unfall. Da sind 4 Indie-Wrestler mit dem Auto verunglückt und gab schwere Verletzungen. Ich habe dann einige $1,000 dafür gespendet, dass die eben medizinische Versorgung kriegen und so weiter und so weiter. Und er sagte dann auch, sein Freund, sein ehemaliger Freund Kevin hätte ihn angerufen und hätte gesagt, also hier 2.0, zwei Kumpels von mir, die sind entlassen worden, kannst du nicht mal mit denen einen Podcast machen, dass die wieder einen Job finden? Und dann meinte Chris Jericho, naja, als wir mit dem Podcast durch waren, habe ich gesagt, naja, so da gleich mal praktisch Tony Khan Bescheid. Ne? Und dann haben wir die eingestellt, aber die heißen jetzt hier nicht mehr 2.0, denn das wäre so ein beschissener Name, das könnte nur Leuten mit Bad Creative einfallen. Und sie sind jetzt alle unter ihrem echten, unter ihrem richtigen Namen eben aktiv. Und das war auch wieder so eine Pointe, weil Chris Jericho ist natürlich nicht sein richtiger Name. Ne? Also das ist, er macht das einfach so gut und ich feiere ihn
dafür. Er macht es absolut, ich feiere ihn auch dafür. Er macht es einfach gut, weil er sich jetzt hier diesen Terminus Sports Entertainer jetzt auch aneignet. Er sagt, er sei Sports
Kutzi
Entertainment.
Kutzi hat mir geschrieben, er hat sich den sogar sichern lassen.
Wow, das ist krass. Okay, ja. Das habe ich noch nicht gelesen. Wie wir alle wissen, ist das Konkurrenzprodukt, die gute alte WWE, das ist Sports Entertainment, ja. Und das ist ja gerade irgendwie so das absurde Lustige dabei, ja, dass er mit diesem Term Sports Entertainment jetzt hier bei AEW, was ganz klar Pro Wrestling ist, eine Storyline macht, ja. Das kann halt nur ein Chris Jericho. Ich kaufe es ihm ab. Ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Hier JAS, Jericho Appreciation Society. Ob ich jetzt mit den Mitgliedern zufrieden bin, das kann ich noch gar nicht sagen. 2.0 hat mich bisher noch nicht überzeugt, muss ich gestehen. Daniel Garcia, ja. Jake Hager, klar, guter Bodyguard. Da muss ich noch ein bisschen abwarten, zumal die ja auch zuvor gegeneinander angetreten sind, ja, vor nicht allzu langer Zeit. Das ging mir kam ein bisschen abrupt. Ansonsten finde ich diese Storyline ziemlich cool.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, er hat sich den Begriff Sports Entertainer tatsächlich am 28. Februar hat er sich den hat einen Antrag gestellt, dass er eben dann Trademark zukriegt. The Influencer hat er sich ja schon ein paar Wochen vorher gesichert, also das werden sie sicherlich noch aufziehen. Und was ist für einen AEW-Fan mehr heelig oder heeliger, das Wort gibt's nicht, aber ihr versteht, was ich meine, als ein Sports Entertainer zu sein. Und er sagte dann auch irgendwie so, und wir Sports Entertainer, was wir am liebsten machen ist, wir verprügeln Pro-Wrestler. Und ich saß da, ich habe fast vor Freude geweint, weil das war einfach so gut, so witzig, aber in dem Sinne halt nicht als Comedy gemeint, sondern in seinem Heel-Gimmick. Also das hat mir richtig gut gefallen.
Ich hoffe, er behält seinen Judas-Track noch weiterhin. Das wäre natürlich auch ein Schlag in die Fresse, wenn er das einfach nicht mehr nutzen würde. Das sollte er, glaube ich, nicht machen. Dafür kommt er einfach zu gut an mit diesem Song.
Ich könnte mir vorstellen, dass er den dann ohne Lyrics vielleicht macht oder sowas und dann die Fans immer hasst, wenn sie es dann mitsingen oder irgendwie sowas.
Also, ja, das kann auch sein.
Ich bin mal gespannt. Wir hatten ein TNT-Title-Match, du hast es schon angesprochen. Scorpio Sky wollte seinen Titel verteidigen gegen Wardlow. Da sah es zwischenzeitlich gar nicht so gut aus. Ich glaube, es gab 3 Powerbombs von Wardlow und dann letztendlich kam aber Sean Spears zu Hilfe, zumindest erstmal zur Ablenkung, und MJF war dann derjenige, der hier Wardlow gegen den Ringpfosten beförderte außerhalb, und Scorpio Sky konnte dann tatsächlich hier Wardlow einrollen und pinnen. Im Anschluss gab's noch ordentlich auf die Nase hier. Austin Wenderford, der Mann von Paige VanZant und eben auch Paige VanZant waren auch alle mit dabei. dieser Wardlow, der hat anscheinend keine Freunde. Wo war denn dieser CM Punk? Der hätte sich doch eigentlich mal erkenntlich zeigen können.
Das habe ich mich auch gefragt, ne? Der war einfach nicht da. Auch letzte Woche bei Dynamite war, glaub ich, nicht da. Mhm. Ich meine mich,
Blutvergiftung.
Der holt sich. Ja, der ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Hat viel Blut verloren bei dem Dog-Collar-Match, den muss ich erstmal erholen. Hat mich ein bisschen gewundert, ganz nice fand ich ja American Top Team, wurde dann auch noch bezahlt, denn Lambert hat ja nochmal ein paar Scheine zugeschickt bekommen von MJF. Solche Kleinigkeiten finde ich ja immer großartig. Mhm. Und klar, wir haben das erwartet, dass Wardlow hier nicht den TNT-Title gewinnen wird, weil MJF ihn das irgendwie versaut. Genau das ist geschehen. Finde ich aber nicht schlimm, dass das so vorhersehbar
war. Aber auch hier wird es jetzt schwierig, weil wenn man dieses Match jetzt auch wieder bis zu Double or Nothing ziehen möchte, dann hat man auch eben noch zwei Monate, was eben noch mal knapp 9 Wochen sind.
Das stimmt wohl.
Vorhin noch mal überlegt, die AEW muss wirklich meiner Ansicht nach so schnell es geht umstellen auf mindestens 6 Pay-Per-Views im Jahr, weil das könntest du relativ, du hättest ja überhaupt kein Problem, das zu füttern. Du könntest das Rückmatch machen, Hangman gegen Adam Cole, du könntest dann wunderbar hier MJF gegen Wardlow machen, du könntest CM Punk in ein Number-One-Contender-Match stecken gegen jemanden, der auch beim letzten Pay-Per-View gewonnen hat, müsst ihr jetzt nochmal nachgucken, waren ja genug Matches und so weiter und so weiter. Also ich glaube, du hättest gar keine Probleme, den Pay-Per-View hochqualitativ zu füllen, und es würde dann eben auch die Storylines weiter fortbringen. So habe ich jetzt wieder das Gefühl, jetzt muss man diese Fehde wieder irgendwie 8 Wochen strecken. Mm-hmm. Ne?
Gut, und 6 Pay-Per-Views im Jahr ist natürlich immer noch weitaus angenehmer als 12. Ja? Ja. Also das ist einfach zu viel des Guten. Auch für einen Wrestling-Fan oder Wrestling-Fans, wie wir es sind.
Du hättest immer noch die Möglichkeit, bei 6 Pay-Per-Views immer noch diese TV-Specials zu machen, wo du sagst, wir haben 2 Monate zwischen 2 Pay-Per-Views, und du kannst ja auch mal gucken, dass der eine Pay-Per-View sind mal nur 6 Wochen dazwischen, dafür sind bei dem anderen 10 dazwischen oder sowas, ne? Je nachdem, wie die Sommerferien liegen und über Weihnachten und so weiter und so weiter. Also ich hoffe, dass das irgendwann kommen wird, ja. Aber vielleicht arbeiten sie auch hier in ihrem Streaming-Deal. Ne? Vielleicht ist es auch damit, hängt es auch damit zusammen. Mhm. Warten wir mal ab. Nico, die Hardys hatten es zu tun mit Private Party, konnten sich hier durchsetzen. Richtig schöne Swanton-Bomb von Jeff Hardy gegen Isaiah Cassidy. Das ist auch richtig auf ihm gelandet. Normalerweise landet er ja so ein bisschen hinter dem Gegner und rollt quasi so ab. In dem Fall ist er einfach voll auf ihm gelandet. Also auch das hat gut gepasst.
Was mir gefallen hat, die Hardys wahnsinnig gut drauf. Ja? Also so habe ich sie. Ihr letzter Run in der WWE beispielsweise, das war, ne, als sie dann irgendwie bei Mania irgendwie rauskamen, das war cool, aber dann verlief sich das, ja. Und hier hatten sie so richtig Spaß, ja. Also die lagen sich in den Armen nach dem gewonnenen Match, und man sah ihnen an, die haben richtig Spaß. Und die Leute in der Halle fanden es auch extrem gut. Von daher hat mich überzeugt. Ich bin kein großer Fan von Matt Hardy, wenn der jetzt wirklich oft in den Ring steigt. Wir wissen, er ist sehr steif. Ja, ihn in irgendwelchen Gimmick-Matches gerne, aber selbst der hat mir in diesem Match ganz gut gefallen.
Ja, muss man jetzt tatsächlich aufpassen, ne, dass man den jetzt nicht jede Woche da antreten lässt, sondern das ein bisschen vielleicht dosiert oder ihn eben ein bisschen weniger machen lässt. Jeff Hardy scheint ja aktuell, wer hätte das gedacht, obwohl er ja das deutlich highflyerische Leben gehabt hat, sowohl im Ring als auch außerhalb des Rings, hat sich auch mal mit seinem Crossbike da irgendwie das ganze Bein zerfetzt und alles. Ne? Also, AFO, nicht mehr HFO, ne? Hardy ist ja jetzt raus. AFO, das Andrade Family Office, kam dann auch raus. Und dann kam Darby Allin und der Stinger, glaube ich, auch, ne? Beide hier zur Hilfe. Also vielleicht auch hier irgendwie ein 8-Man-Tag-Team-Match, und mal gucken, was man da noch drauf ausbaut. Dann hatten wir das Main-Event-Match. Du hast schon nicht angesprochen, Steel-Cage-Match. Wir hatten ja damals, das war ziemlich genau vor einem Jahr, hatten wir schon ein Lights-Out, ein Unsanctioned-Match zwischen Britt Baker und Thunder Rosa. Das hat Thunder Rosa gewonnen, aber es zählte ja nicht gegen den Sieg-Niederlagen-Bilanz von Britt Baker. Die hat dann ein fantastisches ja hingelegt, und Thunder Rosa, die ist so ein bisschen untergegangen, und jetzt auch deswegen habe ich beim Pay-Per-View eben gegen sie getippt, weil ich gesagt habe, so, das Momentum ist eigentlich aktuell doch nicht so da, wie man vielleicht gedacht hätte. Aber Tony Khan, der hat das natürlich alles aufgebaut, hat gesagt, pass auf, wir machen hier so viel Interference, ne? Thunder Rosa hatte sie ja einmal mindestens bis 8 auf den Schultern, was das Referee nicht gesehen hat. Dann hat Britt Baker einmal beim Pay-Per-View ausgetappt, hat der die das Referee auch nicht gesehen. Und so hat man jetzt eben hier dieses Steel Cage Match in der Heimatstadt von Thunder Rosa aufgebaut. Also nicht wie bei der WWE, wo zu Hause die Wrestler immer verlieren, um Heat zu ziehen. Hier hat man es extra so aufgebaut, dass die Fans sich freuen können. Und vielleicht auch das nächste Mal, wenn AEW nach San Antonio kommt, die Leute sagen so, boah, geil, weißt du noch beim letzten Mal, super geile Party, da gehen wir wieder hin.
Total. Und ich finde, das war auch ein schönes Steel Cage Match, gerade wenn man es vergleicht mit diesem klassischen, in die Jahre gekommenen, verstaubten Steel Cage Match. Ich versuche immer und immer wieder oben zu entkommen, anstatt einfach durch die Tür zu gehen, tschüss, ich bin raus, ne? So wie wir es in der WWE kennen. Da sind ja in den letzten Jahren, waren da Steel Cage Matches dabei, wow, da kann man nur die Augen verdrehen. Das war hier einfach tatsächlich ein Käfig, der gar nicht insofern eingesetzt wurde, dass da rausgekraxelt wurde und sowas. Es war einfach nur ein Käfig, der andere Wrestler, Wrestlerinnen abhalten sollte. Das Match war fast so stiff wie das vor einem Jahr. Hier wurde auch geblutet, es wurden Thumbtacks ausgepackt, es waren viele, viele harte Aktionen da, Stühle wurden gestapelt, also wirklich hartes Match. Das aus dem letzten Jahr war noch ein bisschen krasser, wie ich fand, aber das war auch schon Pay-Per-View würdig.
Auf jeden Fall für zwei Damen, und das ist jetzt gar nicht despektierlich gemeint, aber die haben nun mal ein bisschen weniger dicke Haut, ne? Also so bei so einem Big E gerade noch drüber gesprochen, ne? Mit meinen ganzen Muskeln, wenn der irgendwie in so einen Beutel Thumbtacks fällt, ist das glaube ich nicht so schlimm, wie hier bei den
zartbeseiteten
Ganzen, der merkt es gar nicht, ne?
Immer schön, wenn der Referee oder Referee-Frau die Thumbtacks.
Oh. Weißt du, wann Big E die Thumbtacks erst auffallen? Wenn die nach dem Duschen anfangen zu rosten, dann merkt er das erst. Bis dahin merkt er das gar nicht, weil einfach die Haut so dick ist. Also schönes Match, knappe 18 Minuten Zeit bekommen. Titelwechsel war dann jetzt, glaube ich, auch mal Zeit. Britt Baker hier den ja wirklich eindrucksvoll gehalten und wirklich wahrscheinlich eins so mit der besten Jahre im Damenwrestling der letzten 15 Jahre oder sowas hingelegt. Also das hat sehr viel Spaß gemacht. Jetzt mal gucken, wie es Thunder Rosa hier ergeht. Und wer siehst du irgendwen, der jetzt hier herausfordernd sein könnte?
Na, ich habe zumindest gelesen, dass Jade Cargill, die ja auch nach neuen Herausforderinnen sucht, zumindest schon mal angeteased hat, dass sie ein Match gegen unsere neue AEW Women's Championess
Thunder Rosa TBS, haben. Diesen möchte. TBS-Titel braucht man, glaube ich. Also, wenn es nach mir geht, können sie den gerne vereinen. Also
den brauchst du nicht. Also, das macht, weiß ich nicht. Also, ich, brauche ich nicht. Ansonsten weiß ich gar nicht genau. Ich weiß gar nicht, wie das Ranking da jetzt gerade so aussieht. Was ich noch aus der Damen-Division mitbekommen habe, ist, dass Chris Statlander wohl auch ihr Alien-Gimmick so langsam ablegt. Ne? Mhm. Die Schminke hat sie sich aus dem Gesicht gewischt, die Kontaktlinsen rausgenommen. Auch da ist ein Wandel zu sehen. Wen gibt es denn da noch? Wir haben noch Serena Deeb, die es wahrscheinlich noch mal mit Shida zu tun bekommt in einem finalen Match. Und mal gucken, wer da als Gewinner raus hervorgeht. Ansonsten die Hikaru Shida gegen Thunder Rosa auch eine Möglichkeit.
Genau, ich habe gerade mal geguckt, wenn ihr einfach eingibt AEW Rankings, dann kommt ihr direkt auf die AEW Homepage und quasi immer am Mittwoch, also vor Dynamite, werden die Rankings aktualisiert, vielleicht sogar auch nach Dynamite? Nee, ich glaube nicht, weil Wardlow steht hier zum Beispiel noch mit 7-1 drin. Auf Platz 1 der Männer-Herausforderer, dann kommt Lance Archer, Sammy Guevara, Adam Cole und Dante Martin. Bei den Damen ist es hier noch Nummer 1, ist vorher dementsprechend noch Britt Baker natürlich hier als Championess geführt. Thunder Rosa die 1, Serena Deeb die 2, Layla Hirsch die 3, Anna Jay die 4 und Red Velvet die 5. Bei den Tag-Teams, dass wir das auch noch komplett haben, Nummer 1 Herausforderer laut den Rankings, Dark Order, dann der Gun Club, Private Party, The Acclaimed und FTR. Also
Die müssen sich auch ranhalten. Tully gefeuert.
Ja.
Hatten auch hier auch bei Dynamite ein kurzes Backstage-Segment mit den Young Bucks. Und ich habe gelesen, dass eventuell auch sogar schon ein neuer Manager für FTR vorgesehen ist. Und zwar
der beste Manager.
Ganz genau, kein geringen als Bret the Hartman Hood, ja, den wir ja auch so mögen. Der ja hier auch schon einen Auftritt hatte bei AEW. Wie findest du das? Brauchen die einen Manager an ihrer Seite?
Boah, also ich weiß ja nicht, was Bret Hart mein Hut hier noch leisten kann. Also wir haben jetzt auch demnächst
nicht
das, deswegen wir haben jetzt demnächst das Tournament, ne, das Owen Hart Tournament. Von daher so sehr wahrscheinlich, dass man mit ihm da irgendwie einen Vertrag gemacht hat. Und wenn man ihm jetzt hier irgendwie da in dem Zuge so einen kleinen Run gibt mit FTR, ja, also ich bin gespannt, ich erwarte wenig. Apropos, gute Überleitung, glaube ich, zu Monday Night Raw, denn das ist eine Folge gewesen, die habe ich mir tatsächlich mal ungespoilert angeschaut, weil ich war ja so gespannt. Die Sendung fand in Jacksonville statt und die Gerüchte waren ja durchaus da, dass das dann doch jetzt vielleicht endlich mal hier die Folge sein könnte, wo unser guter Freund Cody Rhodes vielleicht sein Debüt feiern konnte. Das heißt, morgens aufgewacht, kein Twitter, kein Instagram angemacht, die Folge angeschmissen und geguckt. Und die Storyline, dieser rote Faden, den wir so gern mögen, war dann eben, ne, dass ein Seth Rollins, der war komplett deprimiert. Ne? Ist wie damals bei John Cena, also einer der höchstbezahlten WWE-Superstars, der hat einfach keine Chance, bei zwei Nächten WrestleMania überhaupt auf der Card zu sein. Und dann hat Kevin Owens ihm gesagt, na, pass auf hier, du hast doch schon alle Leute geschlagen. Ne? Du hast gegen Brock Lesnar gewonnen, du hast gegen Triple H gewonnen. Na gut, gegen mich hast du verloren, aber darfst den Kopf nicht in den Sand stecken. Und dann hatte Seth Rollins tatsächlich eine Idee, die war nicht ganz neu. Das war nämlich die Idee, dass er bei WrestleMania ein Talkshow-Segment mit Stone Cold Steve Austin macht. Und irgendwo habe ich die Idee schon mal gehört gehabt. Die hatte irgendwer schon vorher.
Die hatte irgendwer schon vorher, nämlich Kevin Owens selbst. Der hat das natürlich auch mitbekommen, als sie im Ring stand. Und er dachte, ey, hör mal auf jetzt, was erzählst du denn hier für einen Quatsch, ne? Und hat sich da so ein bisschen überrumpelt gefühlt. Das Ganze sollte dann tatsächlich ohne ersichtlichen Grund ausgefochten werden. Main Event der Show, Kevin Owens gegen Seth Rollins. Der Gewinner bekommt dieses Talkshow-Segment mit Kevin Owens. Nein, Entschuldigung, ich meine natürlich mit der texanischen Klapperschlange. Stone Cold Steve Austin bei WrestleMania und da hatte sich der gute Kevin durchsetzen können per Stunner und ein Seth Rollins am Boden zerstört und auch da hat man uns nicht überrascht mit einem Auftauchen eines Cody Rhodes.
Was mir noch einfiel, als wir gerade darüber sprachen, dass die Fans in San Antonio nach Hause gegangen sind und glücklich waren und wiederkommen wollten. Weißt du noch, wo wir mit unserem guten Freund Stefan Ottenpohl hier in der Barclaycard Arena waren und er es geschafft hat, zweimal am gleichen Abend aus der Halle verwiesen zu werden?
War es nicht sogar dreimal? Ich weiß nicht.
Ich war mich gerade überlegen, was das dritte Mal war.
Ich weiß gar nicht, es war dreimal.
Ich war mir nicht, ich weiß einmal, da hat er irgendwen angequatscht, wo er meinte, er kennt den Chef, ja. Da ist er rausgeflogen, dann haben wir ihn ja nochmal, dann ist er irgendwie wieder reingekommen, dann war er mit uns in der VIP-Lounge, da ist er rausgeflogen, weil er dann irgendwie da einen auf großen Macker gemacht hat oder so und der Security ihn wieder erkannt hat, da ist er da rausgeflogen, ich weiß aber tatsächlich gerade, mir fällt nicht mehr ein, was das dritte Mal war.
Dann kam er ja nochmal rein und hatte dieses Bändchen, ne? Dieses VIP-Bändchen.
Ich dachte, das wäre da gewesen, wo wir mit
ihm... Nee, der hat sich einmal so da reingeschlichen, war da so halb drin, dann kam so ein Typ, der ihn erkannt hat, ist so sofort raus und dann kam er nochmal an mit seinem Bändchen und er war schon drin. Ja. Er hat es nur so drum gehalten und anstatt einfach drin zu bleiben, ist er da zu irgendeiner Security-Frau gegangen, ja, das ist irgendwie gerissen, können Sie mir mal ein neues geben?
Stimmt sowas, ach.
Das war Classic Otterpol. Er muss sagen, der Mann hat aber wirklich jetzt schon lange Zeit sich nicht mehr solche Geschichten geleistet. Einerseits traurig, wir haben gar nicht mehr so viel zu erzählen, aber er ist dann doch erwachsen geworden.
Ich sehe schon, wenn irgendwann diese Kreuzfahrt mit der Familie.
Geburtstag am Samstag, meine Damen und Herren.
Ja. Wir blenden jetzt mal die Nummer unten ein. Und für alle Leute, die hier aus Hamburg kommen, ihr habt ja vielleicht gesehen, Johnny Knoxville, der hat so ein Flugzeug über die Stadt fliegen lassen, wo hinten dran auf der Fahne, auf diesem, haben wir so ein Laufband, so ein Schriftband, wie immer, weißt du, wie ich das meine, da stand die Nummer von Sami Zayn hinten drauf und da haben natürlich eine Milliarde Leute Sami Zayn angerufen, gefacetimed, Nachrichten geschickt und ähnlich werden wir es mit der Nummer von Stefan Otterpohl machen, sodass ihr eben auch am Samstag die Möglichkeit habt, ihn anzurufen, zu FaceTime, zu gratulieren, Sprachnachrichten schicken könnt, einfach mal ein Geburtstagsliedchen trällern. Ich glaube, da wird er sich sehr freuen.
Und da lassen wir uns auch was kosten, ne? Dann lassen wir uns hier mal so einen Flieger kommen, ja. Die Banderole, die ist schon gedruckt, das Fähnchen, ja. Und dann geht die Post ab hier.
Auf jeden Fall. Also freut euch drauf und lasst dem Opa am Samstag mal schöne Grüße im Zweifel auf seiner Facebook-Seite da. Wenn ihr da noch nicht mit ihm befreundet seid, schickt ihm doch einfach mal eine Freundschaftsanfrage. Stefan Otterpohl auf Facebook und dann könnt ihr vielleicht am Samstag mit dabei sein. Werdet ihr am Freitagabend reinfeiern mit ein paar Sardess-Bierchen oder was ist geplant?
Tatsächlich treffen wir uns morgen Abend gar nicht.
Oh.
Das hat, ich werde mich nämlich mit dem anderen Stefan treffen, mit Stefan Mosebach, da der danach 4 Wochen in Amsterdam unterwegs ist.
Hm, der alte Kiffer.
Und sein Freund wohnt da. Aber Kiffen tut er auch. Ja. Deswegen treffen wir uns morgen gar nicht. Und da habe ich Stefan auch vorgeschlagen, komm, lass Samstag treffen. Aber wie du ihn kennst, der haut sich morgen Abend einen rein und ist dann an seinem Geburtstag am Samstag im Arsch. Nee, wir treffen uns tatsächlich erst nächste Woche Freitag. Denn das ist auch ein toller Freitag. Oh. Da wird nämlich das neue Störterbecke-Bier verhaftet. Du bist hier wieder live am Start. Du erzählst uns tolle Dinge über Bier und wir haben uns natürlich das Bierpaket schon gegönnt, unter anderem aber auch noch ein weiteres Craft-Bier-Paket, was ich ihm geschenkt habe.
Oh, was ist das?
Ganz klassisch IPA Niper to the Bone, Schwarze Rose.
Oh, okay. Ich war
sehr gut ausgestattet nächste Woche.
Mit unserem guten Freund Reinhold haben wir die Chance genutzt, dass wir letzte Woche Donnerstag, was? Ist schon so lang her? Ja, letzte Woche Donnerstag. Nichts zu tun hatten, mit unserer Zeit nichts zu anfangen haben. Dann haben wir unsere Freunde von Sardess in Lübeck besucht. Die machen da ja eine neue Brauerei auf. Mhm. Und nächsten Monat wird das große Opening sein. 22. 23. April. Das heißt, wenn ihr schon mal von gehört habt, Sardess Brewing Lübeck. Oder wenn ihr hier aus dem Norden kommt, lasst euch das mal nicht entgehen. Schaut mal vorbei. Wir haben auch ein kleines Männerabend-Special dazu gemacht mit Olli, einem der beiden Gründer, einmal vor Ort zu sprechen. So, was ist schon alles gemacht? Also Bier wurde auf jeden Fall schon vor Ort gebraut. Aber ich kann schon so viel sagen, da ist so ein, zwei Pinselstriche sind vor Ort noch zu machen. Aber da sind sie sehr zuversichtlich. Diese Woche oder nächste Woche kommt jetzt die komplette Bar-Einrichtung und so weiter. Da gab es noch ein bisschen Probleme, weil die Spülmaschine und sowas alles kommen wohl aus Italien. Und da arbeiten wohl größtenteils ukrainische Lastwagenfahrer. Und aktuell fahren die halt wenig mit dem Lastwagen. Aber das scheint alles gut zu klappen. Also schaut mal vorbei, maenaabend.info. Hört euch das Special an, was wir mit Olli gemacht haben. Und auch ein paar Bierchen verhaftet. Und dann seid schon mal gespannt auf den 22., 23. April, vielleicht trifft man ja vor Ort den einen, die andere und trinkt da gemeinsam ein Bierchen. Soll auch leckere Pizza vor Ort geben, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da liegt ja die Messlatte gerade hier auch bei durch unsere Freunde von Omnipollo in Hamburg sehr hoch. Aber Max Mahner, der Betreiber, der wohnt ja in Lübeck. Also habe ich auch dem Olli gesagt, ich sage, Olli, dann gehst mal hier zum Max, da kann er dir mal so einen Sauerteigstarter oder was mal geben und dann läuft das. Was hatten wir noch bei Monday Night Raw? Wir hatten ein Non-Title-Match. Damian Priest konnte sich durchsetzen gegen Finn Balor. Also es ging nicht um den United States-Titel, den Finn Balor ja vorletzte Woche gewonnen hat. Also auch diese Fehde dürfte weitergehen. Und ein Match, von dem sicherlich in noch Jahren Leute sprechen werden. Omos gegen Commander Aziz. 1:59. Immerhin, das war mein erster Gedanke, immerhin hat man das nicht bei WrestleMania gemacht.
Ich wollte sagen, das wäre mein WrestleMania-Moment gewesen. Ne? Was hat man mit Omos vor? Man lässt
Andre the Giant Battle Royale.
Gibt's die noch?
Ich glaube, die wird's geben. Man ist, glaube ich, ich habe noch nicht, es gab wieder die Gerüchte, die fand ja die letzten Male auch öfters schon mal bei SmackDown, statt. Also
es gibt jeweils an den WrestleMania-Tagen jeweils eine Kickoff-Show, wie wir vermuten, die jeweils auch 2 Stunden gehen soll. Das heißt, die muss man befüllen. Mhm. Also bitte Omos nicht auf der Maincard, nicht sehen. Und Commander Aziz, das ist auch Tschüss. Ne? Seitdem ist hier nicht mehr hier Raw Underground, gibt, ne? Weiß er noch. Ja, da war er ja.
Das waren die guten Zeiten.
Babatunde hieß er da. Ne? Hieß er Babatunde?
Ich glaube ja.
Babatunde, das ist mein Name. Commander Aziz, das kauft nur keiner ab. Ah. Babatunde ist ein schöner Name, sag ich jetzt mal.
Was gab's noch bei Money Night Raw? Was war hier mit unseren Freunden Randy Orton und Matt Riddle?
Jo, die haben sich hart gefeiert, ne? Die Titel erlangt und sofort tauchten da neue Herausforderer auf. Die Street Profits haben sich da zu Wort gemeldet, aber auch die Ex-Champions Alpha Academy wollen da noch ein Wörtchen mitreden. Es wird ein Triple Threat Match gemunkelt für Mania? Oder steht das sogar schon fest? Man weiß es nicht.
Ich habe gerade mir auch nochmal die Karte aufgemacht. Das hat sich, glaube ich, also offiziell announced worden ist nichts. Wir wissen nur mittlerweile, ich glaube, Kevin Owens hat das in bei Monday Night Raw gesagt, dass sein Segment wohl am Samstag stattfindet. Da gab es jetzt auch schon die ein oder anderen Gerüchte, ob man vielleicht tatsächlich das Segment am Samstag macht und es vielleicht dann tatsächlich noch ein Match am Sonntag gibt. Aber mal gucken. Also Steve Austin scheint sich auf jeden Fall in Ringform bringen zu wollen. Und mal gucken, was es dann letztendlich wird. Aber es ist nichts dazugekommen. Großartig. Wir können einmal durchgehen. Wir haben für den Samstag Charlotte Flair gegen Ronda Rousey, Becky Lynch gegen Bianca Belair, die Mysterios gegen Miss und Logan Paul, Drew McIntyre gegen Happy Corbin und die Usos gegen Shinsuke Nakamura und Rick Books. Das ist noch, glaube ich, neu dazugekommen für den Samstag seit letzter Woche. Für den Sonntag haben wir Brock Lesnar gegen Roman Reigns. Wir haben Queen Selina und Carmella gegen Sasha Banks und Naomi gegen Rhea Ripley und Liv Morgan. Johnny Knoxville gegen Sami Zayn, Pat McAfee gegen Austin Theory und Edge gegen AJ Styles. Wir wissen noch nicht, gegen wen RK-Bro A, die Titel verteidigt und B, an welchem Tag sie das tun werden. Aber es ist ja auch gar nicht mehr so viel Zeit. Es sind, nur noch zwei Ausgaben von Monday Night Raw. Und nächste Woche, da ist...
Sind nur noch zwei Ausgaben? Hör auf.
Ja, zwei Ausgaben von Monday Night Raw. Und wenn ich mich nicht komplett irre, dann ist nächste Woche das Ganze in Chicago. Und dann sind wir mal gespannt, ob sie dann Cody Rhodes bringen oder ob sie es so machen wie damals mit John Cena, dass sie einfach dann, wenn man jetzt das Stone Cold Steve Austin Segment bei am Samstag macht, dann vielleicht am Sonntag, dass dann irgendwann Seth Rollins rauskommt und dann auf einmal man erst bei WrestleMania Cody Rhodes da debütieren lässt. Ich bin mal sehr gespannt.
Wenn er dann nicht kommt.
Wie lustig das wäre. Also nächste Woche Montag in der Allstate Arena in Chicago, Illinois. Wie ist die denn früher? Irgendwas mit Horizon. Die Lieblingsarena zum Beispiel auch von Stone Cold Steve Austin, sagt er immer. Da war damals WrestleMania 22, glaube ich. Eine ganz, ganz fantastisch enge Halle, aber trotzdem groß. Und Stone Cold Steve Austin hat mir gesagt, das ist so seine Lieblingshalle, weil einfach die Akustik auch so gut ist. Das heißt, wenn die Fans da richtig eskalieren, dann ist es richtig, richtig laut. Mal gucken, vielleicht bringt man Cody Rhodes auch da zurück. Wir werden es sicherlich Montag wissen, weil den Montag an sich vor WrestleMania, da werden sie, das ist immer so eine Go-Home-Show, also das ist eine tote Sendung. Da schauen auch viele einfach nicht mehr rein. Also entweder jetzt ab kommendem Montag oder man startet vielleicht am Montag eine Storyline so nach dem Motto, wenn ich nichts bei WrestleMania zu suchen habe, ich weiß, so wie John Cena damals, ne, der im Zuschauer, bei den Zuschauern saß, weil er nichts vom Undertaker gehört hat.
Ja, ne? Das kann man aber auch eigentlich nur einmal machen. Ne? Nun gut, die WWE überrascht uns ja gerne mit aufgewärmten Stories. Eine Sache wollte ich noch ansprechen, und zwar Edge, der erst immer in lilanem Licht rauskommt. Edge, der so ein bisschen twisted unterwegs ist. Der sein Match gegen AJ Styles bei Mania hat. AJ Styles nächste Woche, glaube ich, bei Raw. Wird sie dann nochmal zu Wort äußern nach dem Beatdown. Edge jetzt gefühlt seit nach 20 Jahren mit neuer Musik. Hast du die
wie mal? Dir?
Weiß ich nicht. Man ist ja so gewöhnt diesen alten Track, ja, der einfach ja auch reinknallt. Ist aber wohl die gleiche Band, ne? Hatte ich gelesen, ja.
Okay.
Und ist auch ein alter Song.
Wir sehen unseren Freund
irren. Alter Bridge.
Und unser Freund Herr Bruns war jetzt bei Genesis. Sehr großer Genesis. Wahrscheinlich sogar der größte Genesis-Fan. Man kennt ihn von YouTube. Ja, unter anderem. Bruns
wollte auch hin.
Ja, der war ja schon mal bei Phil Collins, war er ja schon mal, ne?
Oder
war
das auch Genesis? Genesis? Und das ist aber ausgefallen, weil der Fahrer Corona hatte.
Oh nein.
Ach, ja, er hat sich extra freigenommen, hat sich gefreut und das nur so nebenbei.
Und ich glaube, er war sogar, haben die zweimal in Köln gespielt? Weißt du nicht, ne? Otterpol wird jetzt wahrscheinlich nicken. Und ich glaube, Christian Brutz war sogar bei zweimal hintereinander da. Also wenn die zweimal gespielt haben, war er zweimal da. Die positive Nachricht auf der anderen Seite hat Herr Bruns auch getwittert. Sein 50. Geburtstag fällt auf den 3. Advent. Jetzt kann man nur hoffen, dass das nicht dieses Jahr schon ist. Wird der Herr Bruns dieses Jahr schon 50? Also ich meine, die Haarpracht hat er schon seit vielen Jahren dafür, dass es jetzt mal mit dem 50. Geburtstag soweit sein kann. Aber wir halten das... Halt noch nicht auf dem Laufenden, das wäre dann tatsächlich mal ein Anlass bei der Weihnachtsgala dieses Jahr mal wieder vorbeizuschauen, anlässlich seines 50. Geburtstags. Wir sind durch für heute. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Programmhinweis. Nico und ich werden nämlich am kommenden Montag zu Gast sein bei unserem Freunden vom Machtschädel. Da sind wir immer sehr gerne zu Gast und freuen uns natürlich, dass wir jetzt mal wieder zu Gast sein dürfen. Und ich habe mir die Folge auch schon angehört. Also ich höre die Folge immer einmal schon mal so an. Und dann kommt meistens irgendwann von unserem guten Freund Olli, der schickt, der macht immer so riesen Aufwand, macht so ein ganzes Skript, wo er alles reinschreibt und sowas alles. Und wenn das Skript da ist, dann höre ich es mir nochmal an.
Wo wir uns aber auch nicht dran halten, natürlich.
Nein, aber da stehen ganz viele schöne Infos drin. Die muss man sich dann nicht alle merken. Und wir werden besprechen Masters of the Universe Folge 28. Skeletors Roulette, erschienen 1987, hat eine Laufzeit von 40 Minuten und 51 Sekunden und das Kassettencover, das kam mir auf jeden Fall sehr bekannt vor, war damals eine meiner Lieblingsfolgen, die habe ich sicherlich hunderte Male gehört als Kind und ich kann schon, hast du sie schon gehört? Jetzt nochmal aktiv?
Nee, und das Ding ist, das ist nämlich eine der wenigen Folgen, an die ich mich gar nicht mehr so genau erinnern kann. Deswegen umso spannender für mich. Ich habe mir vorgenommen, am Wochenende die mir ein-, zweimal reinzupfeifen. Bin gespannt. Aber soll wohl echt gut sein, ne?
Hat hier, ich gucke immer schon mal ganz gerne, es nennt sich hörspiel-request.de, also wenn ihr He-Man-Hörspiel eingibt, kommt ihr dahin. Da hat auch einer schon mal zu jeder Folge irgendwie alles aufgeschrieben und hat dann auch immer eine Wertung dazu gegeben. Und er hat die Folge hier mit 76% bewertet und wie gesagt, Skeletors Roulette, und ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, als ich die Folge gehört habe, diese Szene mit Skeletors Roulette. Geht tatsächlich, gar nicht, ne? Ja, geht von den 41 Minuten circa 41 Sekunden. Also das ist ein bisschen bei den Haaren herbeigezogen, die Folge jetzt danach zu nennen. Aber die Folge macht auf jeden Fall Spaß und da freue ich mich drauf.
Ist auch so ein bisschen AEW, finde ich, ne? So Roulette, so dieses Thema, ja. Glücksspiel, ja. Las Vegas.
Ganz genau. Und es sind ja dann auch nicht mehr viele Folgen, denn es gibt nur 36 Folgen.
Leider, das heißt,
unser 37, Entschuldigung, unser Besuch bei den beiden rückt ja auch immer näher. Hoffen wir, dass wir es irgendwann im Sommer, Spätsommer hinkriegen und dann tatsächlich ja gemeinsam die letzte Folge oder sowas reviewen. Da gucken wir mal.
Das wäre ein Träumchen.
Machtschädel, schaut mal vorbei. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Ganze auch. Am einfachsten ist es, wenn ihr es dann auch bei Spotify zum Beispiel eingibt, Machtschädel und da schon mal reinhört und dann spätestens, wie gesagt, wenn wir Skeletors Roulette, wenn wir das mit den Jungs, wie gesagt, Montag ist Aufnahme, der Olli braucht meistens noch 1, 2, 3 Tage, um das zu reviewen. Also ich denke, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören, dann wird auch die Folge online sein. In diesem Sinne sind wir für heute durch. Reds.de, die Homepage, Reds auf Facebook, wie heißt es? Instagram heißt es. Reds_.de auf Twitter und natürlich Reds einfach auf Spotify und wie die ganzen alten Sachen heißen. Die sind wir durch für heute. Ich sag tschüss, bis dann.
Von mir noch ein klitzekleiner Serientipp für alle Leute, die Netflix haben. Guardians of Justice. Guckt euch das mal an. Eine ziemlich kurzweilige, kurze Serie. 7 Folgen, glaube ich. 20, 30 Minuten. Total abgefahren. Und Diamond Dallas Page spielt da mit. Vielleicht sogar in der Hauptrolle, das möchte ich gar nicht verraten. Und auch unser Freund und Kupferstecher John Morrison. Wenn ihr irgendwie so ein bisschen auf Superhelden-Trash steht, abgefahrene Animation etc. pp., dann guckt da mal rein. Guardians of Justice.
Und denkt an den Geburtstag vom Opa am Samstag.
Vom Opa. Also der 19.3. ist das. Ne? Das muss man sich sowieso in seinem Kalender, in jedem Kalender, ja, ganz, ganz dick markieren.
Und wir blenden unten jetzt nochmal die Nummer ein. Vorsichtshalber Handy und Festnetz.
Genau.
Warte, ich blende nochmal die Adresse jetzt unten ein. Wenn er nicht ans Telefon geht, der alte Schlinge. Ja. Schreibst du dir schon ab gerade, ne? Dass ihr auch mal sonst einfach klingeln gehen könnt. In dem Sinne, tschüss, bis dann.
Lasst es derbst krachen. Bam.
Zip.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.